Matthäus Evangelium, Kapitel 5. Und wir wollen dort weiterfahren in unserer Reihe zu diesem Evangelium und sind dort bei den Versen 38 bis 48 angelangt. Also Matthäus, Kapitel 5, Verse 38 bis 48. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge und Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, widersteht nicht dem Bösen, sondern wenn jemand dich auf deine rechte Backe schlagen wird, dem biete auch die andere dar. Und dem, der mit dir vor Gericht gehen und dein Untergewand nehmen will, dem lass auch deinen Mantel. Und wenn jemand dich zwingen wird, eine Meile zu gehen, mit dem gehe zwei. Gib dem, der dich bittet, und weise den nicht ab, der von dir borgen will. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters seid, der in den Himmel ist. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, welchen Lohn habt ihr? Tun nicht auch die Zöllner dasselbe? Und wenn ihr allein eure Brüder grüßt, was tut ihr Besonderes? Tun nicht auch die von den Nationen dasselbe? Ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Ja, vielleicht für die, die noch nicht das wissen, über uns ist eine Gemeinde jetzt neu also untervermietet. Und wir müssen da noch ein bisschen abklären, wie wir das genau machen mit der mit dem Geräuschpegel. Aber wir versuchen einfach, wir schauen, ob es geht. Und wenn es dann zu laut werden sollte, überlegen wir uns was. Wir sind jetzt am Ende eines längeren Abschnittes in einer der wenigen Predigten, die uns von Jesus überliefert sind, der sogenannten Bergpredigt. Und in dieser Predigt haben wir schon gesehen, dass Jesus die Grundsätze seines Königreiches den Jüngern erklärt. Und der Abschnitt, den wir schon vor einigen Wochen hier begonnen haben, innerhalb der Bergpredigt, ist einer, wo Jesus sich offen mit der Moral und der Religion der damals tonangebenden Schriftgelehrten anlegt. Wir haben jetzt die letzten Monate immer wieder diesen Vers 20 gelesen, Matthäus 5, Vers 20. Denn ich sage euch, wenn nicht eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer weit übertrifft, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Und wir haben immer wieder in den vergangenen Predigten gesehen, dass einerseits Jesus eine Gerechtigkeit beschreibt, die aus der Gesetzlichkeit kommt, aus einer äußerlichen Religiosität. Eine Religion, die in ihrem Kern eigentlich von Gott sich abnabelt. Und wir haben gesehen, wie andererseits Jesus Gottes wahre Forderungen an den Menschen erklärt. Und wir sehen also immer einen Kontrast in diesen Versen zwischen diesen beiden Polen. Wir sehen das sehr schön in diesen Worten. Ihr habt gehört, ich aber sage euch. Ich erinnere euch nur an das erste Mal, wo Jesus es macht, in Vers 21, direkt nach dem Vers, den wir vorher gelesen haben. Ihr habt gehört, das zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten, wer aber töten wird, der wird dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch dann im Vers 22, dass jeder, der seinen Bruder zürnt, dem Gericht verfallen sein wird. Und so in ähnlicher Art und Weise spricht Jesus über den Umgang mit Versuchung, über Treue in der Ehe und dann über unsere Reden, unsere Haltung der Wahrheit gegenüber. Und jetzt richtet Jesus einen Aufruf an seine Nachfolger, das Böse nicht zu erwidern und unsere Feinde zu lieben. Und wir werden nächstes Mal erst uns genau mit dieser Herausforderung auseinanderzusetzen. Was heißt das eigentlich, in verschiedenen Situationen das Böse nicht mit Bösem zu vergelten, dem Bösen nicht zu widerstehen, wie Jesus hier sagt, unsere Feinde zu lieben. Wir werden nächstes Mal also uns mit den Anforderungen Jesu auseinandersetzen und wir werden heute aber vor allem auf die Begründung schauen. Wie begründet denn Jesus diese Anforderung? Was ist eigentlich das Fundament, die Basis für diese radikale Herausforderung oder die radikale Aufforderung? Wir haben in den letzten Malen auch mehrere Predigten verbracht mit dem Nachdenken über falsche Religiosität. Wir haben zum Beispiel überlegt, wo ähnliche pharisäische Muster in unserer evangelikalen Kultur zu sehen sind und in unseren Gemeinden. Und wir haben uns auch die Frage gestellt und hoffentlich stellen wir uns diese Frage, weil der Text sie uns stellt, wo komme ich diesem Standard von Jesus vielleicht zu kurz? Bin ich womöglich einer, dessen Gerechtigkeit nicht reicht, wie Jesus sagt, um in das Reich Gottes zu kommen? Und das sind wichtige Fragen, die wir uns stellen sollten, weil sie Jesus durch seine scharfen Worte hier in diesem größeren Abschnitt immer wieder stellt. Und das sind Fragen, die auch oft vernachlässigt werden, leider, in der Auslegung, in den Auslegungen der Bergpredigt. Aber dieser Fokus, der kann auch dazu führen, dass wir die Bergpredigt hören und zu einer Art besorgten, ängstlichen, selbstzermartenden Nachfolge angespornt werden. Wann wird mein Umgang mit Zorn oder mit sexueller Versuchung gut genug sein? In Versen 21 bis 32. Oder dann, wenn wir die nächsten Verse anschauen, 33 bis 48, wann werde ich endlich ehrlich genug, hingebungsvoll genug, liebend genug sein, damit Gott mich annimmt? Man würde dann zum Beispiel vielleicht die Verse 44 bis 45 lesen, Matthäus 5. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters seid, der in den Himmeln ist. Und dann die Frage stelle, bete ich genug für meine Feinde? Ich will ja ein Sohn Gottes sein, ich will ein Kind Gottes sein. Reicht das, was ich tue, reicht es aus? Oder vielleicht schon zu Beginn der Bergpredigt. Glückselig die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Bin ich Friedensstifter genug? Qualifiziere ich? Ich will auch Sohn Gottes heißen. Und ich denke, dass diese Art, die Bergpredigt zu lesen, für den, der auf Christus vertraut, eine unausgewogene ist, eine falsche Art ist. Und wenn wir dabei stehen bleiben, dann werden wir letztlich die Herrlichkeit und die Schönheit des Rufes Jesu verpassen. Und dafür ist die heutige Predigt. Wie sollen wir denn die Anforderungen Jesu als Christen lesen? Als wiedergeborene Menschen, als Menschen, denen Gott seine Gnade geschenkt hat und gezeigt hat. Nun, es geht in den Versen, die wir jetzt gerade direkt gelesen haben, Matthäus 5, 44 und 5, 9, Es geht, und ich glaube, das ist das Erste, was wir sehen müssen. Es geht nicht darum, dass wir Söhne Gottes werden in diesen Versen. Es steht nicht im Vers 45, damit ihr Söhne eures Vaters werdet, sondern Jesus sagt, damit ihr Söhne eures Vaters seid, der in den Himmel ist. Oder im Vers 9, glückselig die Friedensstifte, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Und es geht hier nicht um Adoption in diesen Versen, um das Kind Gottes werden. Das griechische Wort für heißen, das beinhaltet das Wort für rufen. Also man könnte sagen, sie werden so gerufen werden, sie werden Söhne Gottes gerufen werden. Und das heißt in diesem Kontext so viel wie, man wird sie als solche erkennen, als solche Söhne Gottes. Und wenn die Bibel von Söhnen Gottes redet, dann geht es nicht immer um eine Stellung, sondern es geht oft um eine Charakterisierung. Also in der damaligen Welt, und das ist ja auch der sprachliche Kontext dieser Verse, da übte ein Sohn im Normalfall die gleiche Tätigkeit aus, wie sein Vater ausgibt. Ich glaube, ich habe das schon mal gesagt. Ich glaube, es ist wichtig, aber das hier zu sehen und zu wiederholen. Also ein Sohn, dessen Vater Zimmermann war, der wurde im Normalfall auch Zimmermann. Und also Vater und Sohn ähnelten sich nicht nur in ihrem Aussehen, sondern auch in ihrem Tun, in ihrem Beruf und in ihrer Aufgabe. Und wenn die Bibel zum Beispiel das Wort Söhne Belials benutzt, wörtlich Söhne der Wertlosigkeit, dann meint der hebräische Schreiber nicht, die Wertlosigkeit ist eine Person und hat Kinder bekommen, sondern diese Menschen selbst, diesen selbst wertlose Menschen. Und wenn die Bibel hier von Söhne Gottes redet, dann bedeutet es, dass diese Menschen in ihrem Charakter, in ihrem Handeln Gott entsprechen, ihm ähnlich sind. Wir könnten auch sagen, in diesen Menschen wird das Ebenbild Gottes, was wir schon aus 1. Mose Kapitel 1 sehen, durch Christus wiederhergestellt, so dass sie die Herrlichkeit und die Autorität Gottes in ihrem Leben spiegeln. Denn Söhne Gottes heißen kann eben auch übersetzt werden, man wird sie als solche erkennen, sie zeigen der Umwelt, wie ihr Vater ist. Und wenn jetzt in unserem Vers 45 steht, damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel seid, dann meint Jesus nicht, dass wir dann adoptiert werden, wenn wir das tun. Sondern Jesus sagt, dann entsprechen wir ihm in dem, wie wir sind, in der Art, wie wir mit unseren Feinden umgehen. Unser Verhalten ähnelt dann dem unseres Vaters, der eben genauso handelt. Vers 45 geht dann weiter, denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Und die Logik ist hier eben nicht, tue dies oder das, damit du ein Kind Gottes werden kannst, sondern die Logik ist genau umgekehrt. Gott liebt seine Feinde und segnet die in Fluchen. Daher, also, deshalb, gehe hin als seine Kinder, als sein Kind, als Licht in diese Welt hinaus und handle genauso. Also, das Erste, was wir sehen müssen, dass es in diesen Versen nicht um Adoption geht, nicht darum geht, wie wir Söhne Gottes werden oder Töchter Gottes werden. Das Zweite, was wir sehen müssen, ist, dass für Jesus Adoption vor Übereinstimmung kommt. Oder man könnte sagen, Rettung vor Nachfolge. In diesen Versen geht es nicht um die Adoption, weil Jesus voraussetzt und nämlich immer wieder voraussetzt, dass diese schon stattgefunden hat bei seinen Jüngern. Und ich will hierfür einfach zwei Stellen in der Bergpredigt kurz zeigen, woran wir das erkennen sollen. Matthäus 5, Vers 16, also ein paar Verse vorher, so soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Also hier geht es um gute Werke und es geht um die Tatsache, dass Gott unser Vater ist. Und wir sollten hier als erstes merken, er redet wieder nicht davon, dass Gott unser Vater wird. Er nennt Gott einfach den Vater seiner Jünger. Er ist es schon. Er setzt voraus, dass seine Jünger schon adoptiert, schon Söhne und Töchter Gottes sind. Sonst wären sie nicht seine Jünger. Und zweitens, wir sehen, dass die guten Werke in diesen Versen dazu führen, dass der Vater verherrlicht wird. Damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmel ist, verherrlichen. Das heißt doch, dass es der Vater ist, der in uns diese guten Werke hervorbringt. Er ist der Autor und ihm gebührt deswegen dann die Ehre, wenn die Menschen es sehen. Und wenn wir erst einmal gute Werke tun müssten, um dann Söhne Gottes zu werden, so bekämen wir doch dafür doch irgendwie Lob. Wir haben das erreicht, wir haben irgendwie einen Status erreicht, wo wir adoptiert werden können von Gott. Und die Leute werden von uns beeindruckt und nicht von unserem Vater. Aber es ist genau umgekehrt hier. Es ist der Vater, der verherrlicht wird. Und die zweite Stelle, wo wir das noch klarer sehen, dass Jesus eben voraussetzt, dass seine Zuhörer schon Kinder Gottes sein müssen, bevor sie beweisen, dass sie seine Ansprüche erfüllen, ist Kapitel 7, Verse 11 und 12. Und er sagt dort sogar, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater, der in den Himmeln ist, Gutes geben, denen, die ihn bitten. Also er nennt sie erstens böse. Er sagt, ihr, die ihr böse seid, die ihr diesem Anspruch nicht genügt, die ihr böse seid. Und er sagt dann, dass der Vater, der in den Himmeln ist, ihr Vater ist. Und dann im Vers 12, alles nun, oder man könnte sagen, alles deshalb, alles daher, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, das tut ihr ihnen auch. Denn darin besteht das Gesetz und die Propheten. Das heißt, er sagt, euer Gehorsam, euer Erfüllen des Gesetzes und der Propheten, euer Erfüllen meiner Anforderungen hier in der Bergpredigt muss darauf beruhen, was Gott schon für euch ist und für euch getan hat. Er ist der Vater in den Himmeln, der Gutes gibt denen, die ihn bitten. Daher alles nun, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, das sollt ihr ihn auch tun. Also, zusammengefasst könnten wir sagen, Jesus fordert eine gewisse Gerechtigkeit, ohne die wir nicht gerettet werden. Das ist glasklar, das haben wir immer wieder gesehen in der Bergpredigt. Und wehe uns, wenn wir nicht mit Furcht und mit Umsicht und mit Achtung darauf reagieren. Jesus sagt, wenn nicht eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer weit übertrifft, wenn das nicht der Fall ist, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Aber gleichzeitig ist dieser Messias derjenige, der sein Volk von seinen Sünden erlöst. Wir haben das gelesen in Kapitel 1, Vers 21. Der Auftrag, der bei der Geburt Jesu schon gesagt wird, er ist derjenige, der sein Volk von seinen Sünden erretten wird. Und gleichzeitig ist er derjenige, der alle Gerechtigkeit erfüllt hat, Kapitel 3, Vers 15, und seine Nachfolger nun mit Heiligen Geist tauft, Kapitel 3, Vers 11, sodass er sie mit Söhne Gottes und wir könnten auch sagen, mit Töchtern Gottes ansprechen kann. Ein Autor sagte zu diesem größeren Abschnitt aus der Bergpredigt folgende Sätze. Und ich zitiere: Wenn also Vers 20 sagt, wenn eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht weit übertrifft, so werdet ihr gar nicht in das Reich der Himmel eingehen. So sagt er, es gibt eine Lebensweise, es gibt eine authentische, tiefe, unheuchlerische Lebensweise, welche du leben musst, um in den Himmel zu kommen. Er sagt nicht, ich habe einen unmöglichen Standard an Gerechtigkeit, den man niemals einhalten kann. Also hör auf damit, es zu versuchen und vertraue meine Gerechtigkeit. Das sagt er nicht. Er sagt, wenn ihr zu mir kommt, euer Vertrauen auf mich setzt und die Macht des Königreichs erhaltet und in eurem Inneren durch die Vergebung und Liebe Gottes, die ich anbiete, gereinigt werdet und eure Hoffnung auf alle meine Versprechen setzt und wenn mein euch erlösender Tod all euer Versagen und eure Unzulänglichkeiten bedeckt, dann könnt ihr tatsächlich so leben. Nicht sündlos, aber doch machtvoll von der Sünde befreit. Und dann wird das Licht, dann wird dein Leben das Licht der Welt sein, welches beweist, dass du ein Kind Gottes bist. Zitat Ende. Und liebe Geschwister, genau dieses Gott-Ähneln ist die große Motivation des christlichen Lebens. Wir haben das heute Morgen schon gesagt, aber ich will es jetzt betonen und ich glaube, der Text betont es und wir müssen es sehen. Dieses Gott-Ähneln ist die große Motivation der Jesus-Nachfolge. Und es sind nicht die Warnungen Jesu. Diese lassen uns sehr wohl achtsam sein, lassen uns dann aufschrecken, wenn wir lau geworden sind. Lassen uns Buße tun, wenn wir in Sünde gefallen sind. Aber die Warnungen Jesu sind nicht die große Motivation der Nachfolge, sondern folgendes, das Ziel, Gott zu entsprechen. Oder mit den Worten der Bibel, mit den Worten Mose in Levitikus, heilig zu sein, wie er heilig ist. Mit den Worten hier von Jesus, vollkommen zu sein, wie er vollkommen ist. Das sind alles Ausdrücke, welche die Bibel gebraucht, um dieses Ziel zu beschreiben, Gottes Ebenbild zu entsprechen. Und dieses Ziel wird deshalb, weil es unsere Motivation ist, auch unser Lohn genannt. Schaut mal genau hin, Vers 44. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters seid. Tut es, damit ihr das seid. Eures Vaters, der in den Himmel ist. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Gutes, über Böse und Gut und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, welchen Lohn habt ihr? Tun nicht auch die Zöllner dasselbe? Also seht ihr den Zusammenhang hier? Also wenn wir nur lieben, die uns lieben, haben wir diesen Lohn nicht. Und was war denn der Lohn? Welchen Lohn haben wir dann nicht? Was verpassen wir? Was verlieren wir? Vers 45 hat es gesagt, wenn wir unsere Feinde lieben, sind wir Söhne unseres Vaters, der in den Himmel ist. Es ist unser Lohn, so zu sein, wie unser Vater ist. Und ich denke, wir sehen diese Art zu denken, das ist eine Art zu denken, die tief im Menschen drinsteckt. Der Mensch ist so gemacht worden von Gott, ist im Ebenbild Gottes geschaffen. Seine Berufung, sein Ziel ist es, Gott zu entsprechen, Gott zu spiegeln hier auf der Erde. Und wir sehen diese Art zu denken schon bei Kleinkindern, nicht wahr? Wenn unsere Kinder was Großes, Schwieriges irgendwie erfüllen sollen, dann loben wir manchmal damit, das hast du jetzt gut gemacht. Und manchmal kommt dann die Frage, wie Papa oder wie Mama? Und dann ist das Lob von uns, ja, genauso wie Papa hast du es gemacht. Und dann sieht man, wie die Freude dieses Gesicht erfüllt und das Kind dann ein paar Zentimeter größer wird und dann umherstolziert und denkt, es wäre wie der Papa oder wie die Mama. Es war das Größte, was sich das Kind vorstellen kann. Diese Sehnsucht ist tief in uns verankert, schon von Kind auf. Und ich denke, dass dieser Lohn auch der ist, den wir einmal am Ende unseres Lebens empfangen werden, wo wir ihm in noch vollem Maß gleich sein werden. Jesus redet zwar immer wieder von dem großen Glück und dem Privileg der Freude, Makarios, neunmal überglücklich, glückselig. Und er redet von diesem Glück schon jetzt, Gott zu entsprechen, wie hier zum Beispiel in Kapitel 5, Vers 4 und Vers 45. Aber manchmal erwähnt er Lohn als etwas, was noch auf uns wartet, was wir noch nicht erhalten haben, was wir nicht völlig erfahren haben. Und wir sehen diese beiden Seiten in Kapitel 5, Verse 10 und 12. Glückselig, die um Gerechtigkeit willen verfolgen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Das heißt, sie nehmen diesen Lohn schon jetzt auf, sie genießen ihn, sie empfangen ihn schon jetzt. Sie genießen jetzt die Vorzüge, Gottes geliebte Kinder zu sein. Aber dann Vers 11 und 12, glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Böse lügnerisch gegen euch reden werden. Um meinetwillen, freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß in den Himmeln. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren. Und beide, Petrus und Paulus, reden von dieser Hoffnung. Petrus benutzt das Wort Erbe. Von dieser Hoffnung, und ich zitiere, was im Himmel für euch aufbewahrt ist. In Kolosser 1 oder in 1. Petrus 1. Was im Himmel auf euch wartet, für euch aufbewahrt ist. Und auch Jesus wird jetzt immer mehr und immer wieder in Kapitel 6, und wir werden das sehen noch in der Zukunft, von dem Lohn reden, der bei eurem Vater im Himmel ist. Und er setzt das immer in den Kontrast zu dem Lohn, den ihr meint, vielleicht bei den Menschen zu bekommen, den ihr meint, bei irdischen Dingen irgendwie zu erhaschen. Und er setzt es in Kontrast zu dem Lohn, der bei dem Vater ist, in den Himmel. Ein Lohn, den wir jetzt schon in Anspruch nehmen, aber dessen Erfüllung und Kulmination, dessen Einnahme noch ausbleibt, auf das wir warten. Und der größte Teil, der Hauptfokus von Jesus ist, wenn es um diesen Lohn geht, nämlich Gott in unserem Wesen und Charakter zu entsprechen und als seine Kinder erkannt zu werden. Spurgeon im Alter von 16 Jahren hielt eine seiner berühmtesten Predigten. Und er sagte dort, die Predigt, die handelt um dieses Thema, was das Wort Gottes mit der Seele des Menschen macht. Und er sagt, dass das Wort Gottes die Seele des Menschen erweitert, vergrößert. Wir werden Gott ähnlicher darin, dass wir die Kapazität als Christen, als seine Kinder immer mehr bekommen, ihm ähnlich zu sein. Zu lieben, wie er liebt. Und zu freuen, wie er sich freut. Möchtest du dich nicht mit der Kapazität freuen, mit der Fülle freuen, mit der sich die Gottheit freut? Zu entscheiden, wie es seiner Weisheit entspricht. Und ist dieses Ziel nicht motivierend? Was könnte irgendwie damit vergleichen? Was würde es uns nutzen, wenn wir reich würden und körperlich total fit blieben, die beste Karriere machen können, alle Ehre der Welt bekommen, aber innerlich in unserer Seele verschrumpeln und eingehen und abgestumpft werden für die großen Dinge Gottes und diese nicht mehr lieben könnten, andere nicht dienen könnten, sondern als ständig Bediente in unserem Fordern nie satt würden, nie geben könnten mit Freude, sondern immer nur an uns raffend, in unserer Seele immer mehr abnehmen würden, unsere wenigen Jahre hier so auf der Erde verbringen würden, was wäre das für ein Leben? Der Psalmist, und wir haben das vor kurzem gehört, im Psalm 119 sagt, ihr Herz ist unempfindlich geworden wie Fett. Ihr Herz ist unempfindlich geworden wie Fett. Ich aber habe meine Lust, ich habe meine Lust an deinem Gesetz. Mein Herz ist aufgegangen, meine Seele ist groß geworden, dein Gesetz zu lieben und es zu schätzen, um mich daran zu erfreuen. Also Söhne und Töchter Gottes zu sein, bedeutet Gott zu entsprechen. Und was kann es Besseres geben? Das ist die Motivation des christlichen Lebens. Und Johannes drückt dies im ersten Johannesbrief aus, Kapitel 3, Vers 1. Seht, welch eine Liebe unser Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und wir sind es. Deswegen erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Das heißt, wir entsprechen ihm darin, dass uns die Welt nicht erkennt. Und dann sagt er, Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes. Aber es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, also in der Zukunft, beim Kommen Jesu Christi, wir wissen, wenn es offenbar werden wird, dass wir ihm gleich sein werden. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich selbst, wie er auch jener rein ist. Und ich will heute drei konkrete Folgerungen für unser Leben mit Jesus und vor allem für unser Lesen und Hören der Anforderungen Jesu ziehen. Und die erste Schlussfolgerung, dass unsere höchste Pflicht daher sein muss, unsere höchste Verantwortung muss daher sein, Jesus in seinen Beschreibungen, wie Gott ist und wie Gott handelt, vor allem in ihm, in Jesus Christus, vertrauen müssen. Unsere höchste Pflicht, unsere höchste Verantwortung wird immer sein, Jesus zu vertrauen. Man könnte auch sagen, der Glaube ist die Wurzel eines Lebens im Königreich Gottes. Nun, vielleicht sagst du und vielleicht auch als Reaktion auf Predigten, die wir jetzt und auf diese Texte, die wir untersucht haben, gemeinsam als Gemeinde in den vergangenen Monaten und Wochen, vielleicht sagst du, ich weiß nicht so recht, ob ich den Anforderungen Jesu jemals entsprechen kann. Oder vielleicht sagst du, ich weiß nicht einmal, ob ich zu Jesus gehöre. Ob diese Dinge auf mich zutreffen, ob Gott wirklich mein Vater ist. Und Matthäus sagt uns schon am Anfang seines Evangeliums, und wir werden es immer und immer wieder sehen, dass Jesus in diese Welt kam, um Sünder zu retten. Johannes drückt es so aus, Johannes Kapitel 1, Vers 12 und 13, so viele ihn aber aufnahmen, dass es, man sieht es direkt im nächsten Vers, für Johannes ein Ausdruck, der heißt Glauben, so viele wie an Jesus glaubten, auf ihn sein Vertrauen setzen. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht ausgeblüht, auch nicht aus dem Willen des Fleisches, auch nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und es ist wirklich so simpel. Wenn wir Gottes Forderungen entsprechen wollen, wenn wir eine ihm gefällige Antwort auf die Bergpredigt geben wollen, so müssen wir beginnen, ihm einfach bei seinem Wort ernst zu nehmen und ihm zu glauben. Vielleicht sagst du hast Angst, dein Leben in der Sünde für ein Leben in der Nachfolge zu opfern, weil du etwas verpassen, weil du unglücklich werden könntest. Das ist ein absurder Gedanke in der Bibel. dann sprich zu deiner Seele die Wahrheiten Jesus, dass du in seiner Nachfolge deine Freude und Befriedigung finden wirst. Hast du die Sorge, dass du vielleicht nicht genügend Buße und Reue und Radikalität im Umgang mit Zorn oder Versuchungen hast? Dann nimm Jesus beim Wort, glücklich sind die Armen im Geist. Das heißt, diejenigen, die aufhören, irgendetwas in sich selbst zu suchen. Geistliche Armut ist ein einfaches, ein kinderleichtes Prinzip. Geistliche Armut ist ein simples Zugeständnis deiner Unfähigkeit, je Gott etwas bieten zu können. Es ist ein Aufgeben, ein Loslassen unserer eigenen Fähigkeit. Und ich möchte dich persönlich fragen, welche Wirkungen haben Jesu Anforderungen auf dich? Sie haben entweder die Wirkung eines hohen Berges oder eines erquickenden Flusses. Also kommt dir die Bergpredigt vor wie ein großer, unüberwindbarer Berg und du hast es versucht, dem zu entsprechen, was Jesus fordert, aber es gelingt dir nicht. Dein Herz ist zu widerspenstig, die Sünde zu verlockend und deine Knie und Hände und alles sind sozusagen voller Schlamm vom ständigen Hinfallen und Zurückrutschen. Und du wartest vielleicht am Fuß des Hügels, bis Gott dir irgendwann helfen wird, irgendwann eingreifen würde und dir helfen wird, endlich diesen Hügel, diesen Berg zu erklimmen. Und dann gebietet dir Gott aufzugeben und dieses Unterfangen für immer zu begraben. Ohne die Kraft des Königreichs Gottes wirst du nie seinem Reich entsprechend leben können. Es ist wie wenn Gott uns gebietet, den Hügel, den Berg hinter uns zu lassen, uns um 180 Grad zu drehen. Und dass Gott uns eine Quelle bereitstellt und er sagt, schau hin, wie bei Hagar, die sich wendet und dann die Fürsorge Gottes sieht. Und er sagt, nimm die Quelle wahr, geh hin zur Quelle, trink und wasch deinen Schmutz ab in der Quelle und in den Bach, der von der Quelle fließt. Und dann folge dein Leben lang diesem Bach und diesem Fluss zu immer größerer Tiefe und Freude und folge ihm dein Leben lang, bis du einmal völlig darin schwimmen wirst und mir gleich sein wirst in meinem Charakter, mir entsprechen wirst in meiner Heiligkeit im Himmel. Und dieses Prinzip ist ein herrliches Prinzip. Dieses Prinzip gilt für jeden einzelnen Schritt im Leben eines Christen, nicht wahr? Wenn Jesus uns anweist, unsere Feinde zu lieben, und wir werden nächstes Mal überlegen, was heißt das konkret? Wann sollen wir unsere Feinde, wann sollen wir ihnen so begegnen, wann so? Und das ist nicht ganz so einfach. Aber Jesus sagt, wir sollen unsere Feinde lieben und dann sollen wir antworten mit Glauben. Mit Glauben. Glauben, dass er uns zu einer solchen Liebe befähigen und erziehen kann. Und die Frage ist, womit beginnst du? Beginnst du bei dir und dem, was du tust oder eben noch nicht genug tust oder hoffst, irgendwann tun zu können? Oder beginnst du bei Gott und seinem Wesen, seinem Handeln an seinen Feinden und freust dich seines Evangeliums? Und willst jetzt auch so dementsprechen. Als Kind Gottes ein Lichtbringer zu seinem Dunkeln, ein Mensch, in dem das Edle und das Gute Ebenbild Gottes wiederhergestellt wird. Beginne beim Richtigen, bei Gott und seinem König und seinem Reich. Das ist die erste Aufforderung, die ich und der erste Appell und der erste Ruf an euch. Unsere höchste Pflicht ist, mit Glauben zu antworten. Und das zweite, die zweite praktische Schlussfolgerung ist die Frage der Motivation. Warum sollte ich? Und wir haben das schon gesagt. Dein Herz wird diese Frage stellen. Du kannst dir vorgaukeln, du brauchst diese Motivation nicht in deinem Leben, aber dein Herz wird diese Frage stellen, wenn es hart auf hart kommt, wenn die Versuchung kommt, wenn dir Böses widerfährt, wenn du Ungerechtigkeit erlebst. Warum sollte ich mit Liebe antworten? Warum? Und die Antwort ist, du brauchst in deinem Kern, in deinem Wesen eine neue Sehnsucht, einen neuen Hunger und ein neues Ziel, nämlich dieses Ziel, Gott zu entsprechen, ihm gleich zu sein. Wir haben in der Schweiz in den Bergen verschiedene Arten von Wanderwegen und es gibt die normalen Wanderwege und dann gibt es die Alpinwanderwege, die sind farblich etwas unterschieden von den anderen und das sind die Wanderwege, die eher gefährlich sind. Und dabei gibt es oft auch kurze Hinweisschilder und es wird darauf hingewiesen, dass es Klippen geben wird. Und man wird dann an die Klippen auch kommen und vielleicht ist es auch rutschig, weil es geregnet hat. Und man sieht ein Warnschild, Steinschlag und so weiter. Aber wenn eine Wanderung davon geprägt ist und daraus getrieben ist, von einem Schild zum nächsten zu gehen und eine Gefahr nach der nächsten auszuweichen, dann wird das kein Wandern sein. Sondern wir werden erst dann die Berge genießen, erst dann eine wirkliche Wanderung tun, wenn wir von dem Ziel bestimmt sind, nicht wahr? Ich gehe auf eine Wanderung und ich will den Gipfel, ich will die Aussicht, ich will die Weite erleben, ich will die Herrlichkeit der Berge sehen. Das ist das, was mich anspornt, was mich dahin bringt, den nächsten Schritt zu wagen. Und das edelste Ziel im Leben des Christen, es muss unser Ziel sein, da ist dieser eine Gott, der uns erschaffen hat, der in seinem Wesen rein und herrlich ist und in seinem Handeln gut und gnädig, weise in all seinen Gerichten und Entscheidungen, barmherzig und freundlich im Umgang mit dem Menschen und vollkommen in seinem Wesen. Und ich will diesen Gott widerspiegeln in meinem Leben, koste es, was wolle. Ich will, dass meine Seele vergrößert wird, ihn mit ihm gefüllt wird. Ich will sie mit den Dingen Gottes füllen, mit seinem Wort, mit wahrer Liebe, die uns seinen Geist gibt, mit Weisheit. Kennst du diese Motivation? Kennst du dieses Ziel? Und wenn nicht, dann musst du hier Buße tun. Buße ist ein Umdenken, das Annehmen, das Ergreifen eines neuen Ziels. Und die dritte Folgerung, die diese Texte an uns legen, ist der Ernst der Anforderungen Jesu. Kapitel 1, sie arbeitet Matthäus zu zeigen, dass Jesus dieser kommende König ist, der Sohn Davids, der sein Volk wirklich retten wird von dem Versagen der vorherigen Könige. Und in Matthäus 2, die Weisen, die kommen und fragen, wo ist dieser König der Juden? Und deswegen redet hier und redet, und das ist die Basis für unseren Gehorsam. Jesus redet zu uns als unseren König und sein Ruf hat Autorität und Macht. Er ist der König, der sein Volk nicht mehr aus Ägypten holt, sondern aus der Gefangenschaft der Sünde. Und deswegen ist letztlich das, was Jesus sagt, ein Ruf, uns auf seine Macht und Autorität zu stützen und ihm zu vertrauen. Und was uns vorher radikal erscheint oder vielleicht in dem Moment radikal erscheinen mag an Jesus und dem, was er fordert, was uns überfordert an dem, was Jesus sagt, ist nun realistisch, weil es der König gebietet und weil er uns befähigt und führt und anführt. Es ist nun normal, weil es für Jesus normal ist, dass wir so leben. Und mit seinem Können rechnen. Ich will hier schließen und ich will euch Zeit geben, darauf auch zu antworten im persönlichen Gebet. Und ich werde dann mit einem Gebet und einem Segen abschließen. Vater, wir bitten dich nicht, dass wir in einem Bereich unseres Lebens eine Sünde, ein Versagen besser bewältigen. Vater, wir bitten dich um weit mehr. Bitte komm durch deinen Geist und gib uns ein verändertes Denken. Ein Denken, was von dir und deinen Eigenschaften ausgeht, von deiner Herrlichkeit. Ein Denken, was damit rechnet, dass dein Reich kommt und mitten unter uns ist. In Jesus. Herr, so bitte wirke in uns, deine Gemeinde, wirke in uns, in unserem persönlichen Bibellesen. Belebe sie. Hilf uns zu sehen, wer uns hier ruft und was möglich ist bei dem, der uns ruft. Herr, hilf uns, das Evangelium zu verstehen. Erleuchte uns. Leuchte durch dein Licht die Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi in unsere Herzen. Und tu das um deines Namens willen. Dem aber, der euch ohne Straucheln zu bewahren und vor seine Herrlichkeit tadellos mit Jubel hinzustellen vermag, dem alleinigen Gott, unserem Retter durch Jesus Christus, unseres Herrn, sei Herrlichkeit, Majestät, Gewalt und Macht vor aller Zeit. Und jetzt und in alle Ewigkeiten. Amen.